Wir machen heute dort weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Das ist die Geschichte der Könige von Israel. Buch der ersten Könige. Da haben wir die Geschichte von Salomo gesehen. Und wir haben gelernt, wie durch das geteilte Herz von Salomo letztendlich ein geteiltes Königreich gekommen ist. Und im zweiten Teil vom ersten Buch Könige hatten wir die ersten 8 Jahre des geteilten Reiches. Und wir haben gesehen, es gab 19 Könige in Israel im Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. Und alle 19 Könige waren böse. Und in Juda gab es 20 Könige im Südreich. Und von diesen 20 Königen gab es nur 8, die gut waren. Und 3 davon auch wieder nicht ganz gut. Und die Bewertung dieser Könige, in der Bewertung von dem Leben dieser Könige heißt es immer, entweder sie gingen auf den Wegen des Jerobeam oder auf den Wegen Davids. Das waren die beiden Vorbilder. Das waren die beiden Männer, die ihren Schatten sozusagen auf die Geschichte geworfen haben. Jerobeam, das schlechte Beispiel, derjenige, der in Israel den Götzendienst eingeführt hat, ein Abfall von Gott. Und David, das gute Beispiel, der Mann nach dem Herzen Gottes, der Gott geliebt hat. Das ist eine gute Lektion, das ist auch bei uns so. Auch wir werfen unseren Schatten auf andere Menschen. Auch wir beeinflussen andere Menschen. Entweder gut oder schlecht. Und wir können andere Menschen beeinflussen für die Ewigkeit. Es ist wichtig, welchen Einfluss wir haben. Letzte Woche habe ich euch die ganzen Tabellen und Vergleiche und Grafiken kopiert über die Königszeit. Heute habe ich euch ein paar Landkarten kopiert. Die werden wir uns später nochmal anschauen. Vielleicht schauen wir uns zuerst den anderen Zettel an. Mit dem Überblick schauen wir uns nochmal das Thema an. Geschichte der Könige. Er erzählt uns den Niedergang und den Fall der Nation Israel. Und es ist von einem prophetischen Blickwinkel ausgeschrieben. Die jüdische Tradition sagt, dass Jeremia das Buch geschrieben hat. 2. Könige. Im ersten Buch Könige hatten wir noch, wie gesagt, die ersten 8 Jahre des geteilten Reiches. Und im zweiten Buch Könige haben wir dann den Rest. 2. Könige beschreibt die Zerstörung der beiden Königreiche wegen ihrem Götzendienst, wegen ihrem Ungehorsam, dafür, dass sie von Gott abgefallen sind. Menschliches Versagen. Königsbücher sind eine Geschichte von menschlichem Versagen. Wir lernen dieses Prinzip, wir ernten das, was wir sehen. Oder Paulus hat gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Lektion, die wir lernen werden. Ein Volk, Menschen, die sich beständig von Gott abwenden, die sich nicht umdrehen lassen, obwohl Gott sich beständig nach ihnen ausstreckt, über viele Jahre, zerstören sich letztendlich selbst. Das ist die Konsequenz davon. Was wir aber auch sehen, ist, dass Gott regiert. Gottes Thron ist beständig. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Gott führt seinen Plan trotz allem aus. Und wir haben letztes Mal schon gesagt, dass das Hauptwerkzeug, was Gott jetzt benutzt, nachdem die Könige von ihm abfallen, sind jetzt die Propheten. Dieses Prophetenamt wird sehr wichtig. Und ich finde es erstaunlich, dass Gottes Volk unter diesem großen Zeugnis nicht umgekehrt sind. Während dieser Königszeit, das war die goldene Zeit der Propheten. Was die Königsbücher, besonders dieses zweite Buch der Könige, gibt uns den historischen Hintergrund für all die Prophetenbücher, die wir später noch studieren werden. Also das Volk Israel hat eine Fülle von Gottes Zeugnis und von Gottes Wort an sie durch die Propheten. Gott wirbt mehr vielleicht als je zuvor um sein Volk, um es zur Umkehr zu bewegen. Gott wollte sein Volk nicht bestrafen oder in die Verbannung schicken oder züchtigen. Gott wollte, dass sie umkehren. In den Königsbüchern selber haben wir die Propheten Achia, dann wird ein Mann Gottes erwähnt, dann den Schemaja, Jehu, Elia, Micha, Elisa. Dann wird uns zweimal gesagt, einer von den Söhnen der Propheten, die gesprochen haben. Dann war da der Jona, der Jesaja und die Prophetin Hulda. Das sind die Propheten, die direkt in diesen beiden Büchern erwähnt werden. Nicht genannt, aber in die Zeit gesprochen haben, der Joel, der Jona, der Amos, Hosea, Jesaja, Obadja, Nahum, Zephania, Jeremia und Habakuk. Die Prophetenbücher. Und dann im Exil hat Gott Entschuldigung, noch weiter gesprochen durch Daniel und durch Ezekiel. Aber es ist interessant, das Resultat, das direkte Resultat von diesen Propheten war mal fast gar nichts. Das Volk Israel hat sich nicht umkehren lassen. Der Prophet Jesaja hat gesagt, wer hat unserer Rede geglaubt? Wer hat uns Gehör geschenkt? Im ersten Buch Könige war der Prophet Elia herausragend. Wir haben uns seinen Dienst ganz zum Schluss letztes Mal ein bisschen angeschaut. Hier im zweiten Buch ist der Prophet Elisa, der Nachkomme von Elia, die Hauptperson. In den ersten 10 Kapiteln geht es hier wirklich um den Dienst des Elisa. Elisa war ein Prophet im Nordreich, im Reich Israel. Und viele Leute vergleichen den Elia mit dem Johannes, dem Täufer. Jesus selbst hat gesagt, dass er im Geiste Elias gekommen ist, der Johannes der Täufer. Und sie waren sich ähnlich in ihrem Dienst. Auch der Elia war in der Wüste und ist dann zu besonderen Zeiten ist er hervorgekommen und hat so seine Prophetien losgelassen, hat die Könige konfrontiert. Wir erinnern uns an die Geschichte, wo er die Baalspropheten zusammengerufen hat und diese Altäre gebaut hat und gesagt hat, jetzt werden wir sehen, wer der echte Gott ist. So ein energischer Mann, das war der Elia. So ein wilder Mann. Ähnlich dem Johannes dem Täufer. Im Kapitel 2, hier im zweiten Buch der Könige, sehen wir die Himmelfahrt von Elia. Und sein Nachfolger, der Elisa, bevor er auffahrt, bittet er noch um den doppelten Segen von Elia. Er will den doppelten Geist haben, den der Elia gehabt hat, den doppelten Anteil von seinem Geist. Elia wird also entrückt in den Himmel, auf spektakuläre Art und Weise, so wie sein Leben. Er wird später nochmal auf dem Berg der Verklärung auftauchen, gemeinsam mit Mose und mit Jesus sprechen. Und viele glauben, dass Elia einer der zwei Zeugen ist in der Offenbarung im Kapitel 11. Aber der Dienst des Elisa, der war ähnlich dem Dienst Jesu. Viele vergleichen, sehen Elisa als ein Bild für Jesus. Der Elisa war eher so einer, der umherging und Gutes tat, wo immer er konnte. Ist er im Land herumgereist und war unter dem Volk. Er hat einen Dienst voller Wunder, er hat geheilt, er hat Menschen von den Toten auferweckt, er hat Brot vermehrt, wie Jesus. Und er ist auch zu den Heiden gegangen. Nachdem er gestorben war, haben sie einen Toten auf seine Gebeine draufgeworfen und er ist wieder lebendig geworden. Also sogar nach seinem Tod hat er le einem anderen Leben gegeben. Das sind Parallelen, die wir zu Jesus sehen können. Er war auch der Leiter der Prophetenschule, die seit dem Propheten Samuel bestanden hat. Es war wahrscheinlich so etwas wie eine Bibelschule, wo die jungen Männer, die zum Prophetenamt berufen waren, hingekommen sind und gemeinsam das Wort studiert haben unter diesem Leiter. Vielleicht greifen wir uns eine Gelegenheit heraus aus diesem Dienst des Elisa im Kapitel 6. die Begebenheit, wo Elisa die Kriegspläne der Aramäer verrät. Die Aramäer kämpfen gegen Israel und Gott hilft den Israeliten. Er hilft ihnen noch immer, obwohl sie eigentlich von ihm abfallen. Vers 8, und der König von Aram führte Krieg gegen Israel und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und an dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes, das ist der Elisa, zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt hat und von dem er ihn gewarnt hatte, und er war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt. Und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von uns den unseren zum König von Israel hält? Da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr. Und König, aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Da sagte er, geht hin und seht, wo er ist. Ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht. Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Ja, der Herr war bei ihnen. Wir sehen hier, dass Gott seinen Plan ausführt, dass Gott mit seinem Volk ist. Auch wenn alle ringsumher von Gott abfallen. Gott war mit dem Elisa, mit dem Mann, der ihn fürchtet. Vers 18, und sie kamen zu ihm herab, und Elisa betete zu dem Herrn und sagte, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Und Elisa sagte zu ihnen, dies ist nicht der Weg und dies nicht die Stadt, folgt mir. Ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Das war die Hauptstadt. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen. Und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah, soll ich losschlagen, mein Vater? Er aber sagte, du sollst nicht schlagen. Würdest du doch, du etwa dir schlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Und er richtete ein großes Festmahl für sie aus und sie aßen und tranken. Dann entließ er sie. Und sie zogen zu ihrem Herrn. Und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Der Herr hat seinem Volk geholfen. Dem König von Israel, der ein böser König war, der ihm nicht nachgefolgt ist. Ich glaube, eine sehr schöne Stelle, wo wir das sehen, dass Gott sein Volk nicht aufgibt. Dass Gott dieses Zeugnis bewahrt. Und der König nennt den Elisa seinen Vater. Der Prophet hatte wirklich das Sagen. Sagt, zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Wenn wir nur wirklich sehen könnten, was im geistlichen Bereich abgeht. Ich glaube, wir würden nie mehr Angst haben oder nie mehr verzweifeln. Wenn wir das wirklich verstehen, dass Gott mit uns ist. Und Römerbrief Kapitel 8, wenn Gott für uns ist, dann wer soll dann gegen uns sein? Es ist wichtig, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass Gott da ist. Ich lese gerade ein Buch vom Bruder Lawrence, so einen alten Mönch aus dem 16. Jahrhundert. Und er schreibt über diese Praxis, die er hat, bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben. Und er sagt, das bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben beinhaltet das ganze geistliche Leben. Und es scheint mir, dass wer immer es praktiziert, wird bald geistlich werden. Wenn wir uns wirklich bewusst sind, dass wir in der Gegenwart Gottes leben. Ich glaube, das wird uns Zuversicht geben, das wird uns Hoffnung geben, jede Angst wegnehmen. Und das ist die Realität. Wir machen uns da nichts vor, sondern wir sehen nur, wie es wirklich ist. Und mit Israel ist das Gegenteil passiert. Sie haben irgendwie dieses Bewusstsein von der Gegenwart Gottes verloren. Und sie sind nicht geistlicher geworden, sondern sie sind weniger geistlich geworden. Sie haben das Bewusstsein von der Gegenwart Gottes verloren und sie haben ihn nicht mehr gesucht, haben nicht mehr auf ihn gehört. Und dann haben sie angefangen, Sünde leicht zu nehmen. Haben sie angefangen, Kompromisse zu schließen, Götzen zu machen und angefangen, auf eigene Kraft zu vertrauen. Und sie waren letztendlich dann kein Zeugnis mehr für die Nationen. Das war ihre Berufung. Und sie sind schließlich gefallen und zerstört worden. Es ist wichtig, dass wir das Bild im Auge behalten. Gott ist mit uns. Und er ist größer als der Feind und als alles andere. Und wenn wir wirklich in diesem Bewusstsein leben, dass Gott uns sieht und dass Gott mit uns ist, das wird eine Auswirkung haben auch auf unser Leben. Wie gesagt, es geht nicht um die äußeren Dinge, um das, was Menschen von uns denken. Gott schaut auf das Herz. Und er ist da bei uns. Es ist eine Ermutigung, aber auch eine Ermutigung, ein reines Herz für ihn zu haben, wenn ich mir bewusst bin, dass er da ist. Die Könige Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Sie sind den Weg Jerobeams gegangen. Wenn wir die letzte Geschichte da lesen, die späte Geschichte vom Nordreich Israel, das ist Mord und Totschlag. Das sind wirklich Militärdiktatoren. Und einer ermordet den nächsten und eine Dynastie folgt auf die nächste in immer kürzeren Abständen. In den Kapiteln 11 bis 17 sehen wir abwechselnd die Geschichte von Juda und die Geschichte von Israel. Wie gesagt, die ersten 10 Kapitel waren vor allem oder war der Dienst von Elisa und der war im Nordreich Israel, die Geschichte Israels. Die nächsten Kapitel 11 bis 17 ist immer abwechselnd. Die Geschichte von Israel wird uns berichtet und die Geschichte von Juda. Wir können die Zusammenfassungen lesen von diesen Königen. Da war der Joasch von Juda. Im Vers 3, und Joasch tat alle seine Tage, was recht war in den Augen des Herrn, weil der Priester Jojada ihn unterwies. Und wir sehen den Joahas von Israel, der folgte den Sünden Jerobeams im Vers 2. Kapitel 14. Der Amasa von Juda. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nur nicht wie sein Vater David. Das war wieder so einer, der im Prinzip ganz gut war, aber nicht völlig. Und der Maßstab ist David. Jerobeam, der Zweite von Israel. Kapitel 14, Vers 24. Er wich nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Kapitel 15, der Asaja von Juda. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und dann haben wir die ganzen Könige, die einer nach dem anderen in Israel folgen. Sie wichen alle nicht ab von den Sünden Jerobeams. Hier im Kapitel 15, Vers. Was sind wir 27? Im 52. Jahr Asaias des Königs von Juda wurde Pekach, der Sohn Remalias, König über Israel in Samaria und regierte 20 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, er wich nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. In den Tagen Pekachs, des Königs von Israel, kam Tiglat-Pileser, der König von Assur, und nahm Ion ein und Abel Beth Macha und Januach und Kedesh und Hazor und Gilead und Galiläa, das ganze Land Naphtali. Und er führte die Bewohner fort nach Assur. Also schon bevor die große Wegführung kam, ist ein Teil hier, sind einzelne Stämme weggeführt worden. Hier aus dem Land Naphtali die Bewohner nach Assur weggeführt worden. In der ersten Chronik, im Kapitel 5, lesen wir von den 2,5 Stämmen, die westlich des Jordans, östlich des Jordans, Entschuldigung, gelebt haben. 1. Chronik 5, Vers 25. Da heißt es, sie handelten treulos gegen den Gott ihrer Väter und hurten den Göttern der Völker des Landes nach, die Gott vor ihnen ausgetilgt hatte. Da erweckte der Gott Israels den Geist Puls, des Königs von Assur, den Geist Tiglat-Pilnesers, des Königs von Assur, und er führte sie weg, die Rubeniter und die Gaditer und den halben Stamm Manasse, und er brachte sie nach Halach und an den Habor und nach Hara und an den Strom von Gosan bis zum heutigen Tag. Es war eigentlich ein Kompromiss, dass die östlich vom Jordan sich angesiedelt haben und nicht mit Israel hineingezogen sind in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Und das waren noch die ersten, die in die Verbannung geführt wurden von Assur, noch bevor die restlichen Stämme dann weggeführt wurden. Also, Punkt ist, dass einige Stämme schon vorher verschleppt worden sind. Assur war die Weltmacht damals zu der Zeit. Vielleicht können wir uns an dem Punkt diese Karte anschauen mit den Weltmächten der biblischen Zeit. Zuerst waren natürlich die Ägypter, wo Israel zahlreich geworden ist, die dann unterdrückt worden sind und Gott hat sie herausgeführt. Und dann etwa 300 Jahre lang, von 900 bis ungefähr 600 vor Christus, war das Assyrische Reich, das herrschende Reich. Und unter diesen Assyrern hier leiden jetzt die Israeliten. Und letztendlich wird das Nordreich Israel von denen weggeführt. Danach, dem Assyrischen Reich, kommt das Babylonische Reich. Das die Assyrer erobert und letztendlich die Herrschaft über das ganze Gebiet erreicht. Und unter denen wird dann Juda, das Südreich, später weggeführt in die Vergangenheit. Vielleicht schauen wir uns noch das nächste Reich an, das Medo-Persische Reich. Unter denen wird Israel wieder zurückkommen. Das Babylonische Reich hat nur etwa 70 Jahre lang gedauert. Etwa die Zeit der Gefangenschaft, die Juda dort war. Jetzt sind wir noch in der Zeit, wo Assur, die Assyrer, die Vorherrschaft hatten. Und die hatten eine sehr schlagkräftige Armee, die Assyrer, die waren gefürchtet. Waren auch gefürchtet, dass sie sehr grausam waren. Die haben ihren Gegnern so bei lebendigem Leib die Haut abgezogen und Glieder abgeschlagen und so ganze Hügel mit Totenköpfen errichtet als Abschreckung. War ein sehr grausames Volk. Und die Philosophie von den Assyrern war, wenn sie ein Volk erobert hatten, dann haben sie die Obersten, die Angesehensten, die Gebildeten genommen und haben sie verschleppt an irgendeinen anderen Ort. Und dann haben sie von einem anderen Teil in ihrem Reich ein anderes Volk, das sie auch erobert hatten, hatten da die Obersten und die Gebildeten genommen und haben sie auch weggeschleppt in das andere Land, haben das so ein bisschen aufgemischt. Die Idee dahinter war, dass sich die nicht erheben konnten, dass sie vermischt wurden, verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen. Es ist schwierig, einen Aufstand zu machen. Und das haben sie hier mit Israel gemacht. Kapitel 17. Vers 1. Jetzt kommen wir zur Zerstörung des Nordreiches. Im 12. Jahr des Ahas, des Königs von Juda, wurde Hoschea, der Sohn Elas, in Samaria König über Israel und er regierte 9 Jahre. Und Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie die Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Gegen ihn zog Salmanasser, der König von Assur, herauf, und Hoschea wurde sein Knecht und entrichtete ihm Tribut. Aber der König von Assur entdeckte eine Verschwörung bei Hoschea, denn der hatte Boten an So, den König von Ägypten, gesandt und hatte dem König von Assur kein Tribut mehr hinaufgebracht, wie bisher Jahr für Jahr. Da verhaftete ihn der König von Assur und warf ihn gefesselt ins Gefängnis. Dann zog der König von Assur durch das ganze Land und zog herauf nach Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Im 9. Jahr Hoscheas nahm der König von Assur Samaria ein und führte Israel gefangen fort nach Assur. Und er ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Strom von Gosan, und in den Städten Mediens. 722 vor Christus ist ein Datum, was wir uns merken können. 722 vor Christus geht das Nordreich in die Verbannung. 3 Jahre lang wird Samaria belagert von den Assyrern. Die Belagerung wurde unter Salmanasser begonnen und er stirbt dann während dieser Zeit und sein Nachfolger, der König Sargon von Assyrien, führt es dann letztendlich aus und verschleppt das Volk, führt es weg. Wie gesagt, es wurde nicht das ganze Volk verschleppt, sondern nur die Obersten, die Vornehmsten, die Leiterschaft, die Gebildeten und auch die Priester. Es wurde eine Inschrift gefunden von dem König Sargon, die besagt, dass 27.290 Israeliten von Samaria, von der Hauptstadt, deportiert wurden. Andere Schriften, die gefunden wurden, berichten, dass die Assyrer dann teilweise diese verschleppten Israeliten auch in die Sklaverei verkauft haben, nach Phönizien oder nach Ägypten. Im Vers 7 und die folgenden Verse wird uns der Grund gesagt, warum das passiert ist. Und das geschah, weil die Söhne Israel gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten hatte heraufkommen lassen, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter fürchteten und in den Ordnungen der Nationen lebten, die der Herr von den Söhnen Israel vertrieben hatte, und in den Ordnungen der Söhne der Könige von Israel, die diese eingeführt hatten. Und die Söhne Israel ersannen gegen den Herrn, ihren Gott, Dinge, die nicht recht waren, und sie bauten sich Höhen in all ihren Städten, vom Wachturm bis zur befestigten Stadt, und sie errichteten sich Gedenksteine und Ascherim auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum. Und sie brachten dort auf allen Hügeln Rauchopfer dar, wie die Nationen, die der Herr vor ihnen gefangen weggeführt hatte. Und sie taten böse Dinge, um den Herrn zum Zorn zu reizen, und sie dienten den Götzen, von denen der Herr ihnen gesagt hat, so etwas sollt ihr nicht tun. Und der Herr hatte Israel und Juda durch alle Propheten und jeden Seher gewarnt. Und er hatte gesagt, kehrt um von euren bösen Wegen und bewahrt meine Gebote, meine Ordnungen, dem ganzen Gesetz gemäß, das ich euren Vätern geboten und das ich euch durch meine Knechte, die Propheten, gesandt habe. Aber sie hörten nicht, sondern verhärtete ihre Nacken gleich dem Nacken ihrer Väter, die dem Herrn, ihrem Gott, nicht geglaubt hatten. Und sie verwarfen seine Ordnungen und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen, und seine Warnungen, mit denen er sie gewarnt hatte, und liefen der Nichtigkeit hinterher. Ein Wort, mit dem die Götzen bezeichnet wurden. Und wurden selber nichtig. Es ist immer was passiert, wenn wir Götzen nachfolgen. Was immer das ist, was immer unser Götze ist, ob das Geld ist oder Macht oder was immer. Wir laufen Nichtigkeit nach und wir werden nichtig. Wir werden zu weniger, als was Gott vorhat. Und wir sehen es in der Welt heutzutage. Leute, die dem Materialismus nachlaufen, die sagen, wir sind nicht im Ebenbild Gottes geschaffen, wir sind nur aufgewachsene Tiere, die benehmen sich auch wie Tiere. Wer der Nichtigkeit nachläuft, wird nichtig. Wir werden bis zu einem gewissen Grad wie unsere Götzen. Und liefen den Nationen nach, die rings um sie waren, von denen der Herr ihnen geboten hatte, nicht wie sie zu tun. Vers 16, und sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich ein Gussbild. Zwei Kälber, das hat der Jerobeam gemacht, und machten eine Aschera und warfen sich vor dem ganzen Heer des Himmels nieder und dienten dem Baal. Sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zum Zorn zu reizen. Es waren furchtbare Götter, die haben denen Kinder geopfert. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und schaffte sie fort von seinem Angesicht. Nichts blieb übrig, als allein der Stamm Juda. Aber auch Juda beachtete nicht die Gebote des Herrn seines Gottes, sondern sie lebten in den Ordnungen Israels, die sie selber eingeführt hatten. Da verwarf der Herr die ganze Nachkommenschaft Israels und er demütigte sie und gab sie in die Hand von Plünderern, bis er sie von seinem Angesicht verstoßen hatte. Denn er hatte Israel vom Haus David losgerissen. Und sie hatten Jerobeam, den Sohn Nebats, zum König gemacht. Jerobeam aber hatte Israel davon abgebracht, dem Herrn nachzufolgen, und hatte sie zu einer großen Sünde verführt. Die Söhne Israel lebten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte. Sie wichen nicht davon ab, bis dass der Herr Israel von seinem Angesicht fortgeschafft hatte, so wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. So wurde Israel aus seinem Land gefangen, nach Assur weggeführt. Und das ist so bis auf den heutigen Tag. Eine traurige Geschichte. Eine Nation, die von Gott abfällt, wird zugrunde gehen. Das war nicht nur für Israel so. Das ist auch für uns heute so. Unsere westliche Zivilisation wird genauso untergehen wie das Römische Reich und alle anderen, wenn wir nicht zu Gott umkehren. Eine neue Reformation erleben. Und natürlich auch in unserem persönlichen Leben. Wenn wir uns beständig von Gott abwenden, werden wir uns letztendlich selber zerstören. Kapitel 17, Vers 24. Die Entstehung der Samariter, die dann zur Zeit Jesu, Samaria oder diesen Landstrich besiedelt haben. Und der König von Assur brachte Leute aus Babel und aus Kuta und aus Ava und aus Hamat und aus Sepha, wie auch immer, und ließ sie anstelle der Söhne Israel in den Städten Samarias wohnen. Das war die Politik. Er bringt Menschen aus dem Osten in dieses Gebiet von Israel. Und es geschah, als sie dort anfingen, dort zu wohnen, fürchten sie den Herrn nicht. Da sandte der Herr Löwen unter sie, die unter ihnen mordeten. Und man sagte zum König von Assur, die Nationen, die du weggeführt und in den Städten Samarias hast wohnen lassen, kennen nicht die Verehrung, die dem Gott des Landes gebührt. So hat der Löwen unter sie gesandt und siehe, die töten sie, weil sie die Verehrung des Gottes des Landes nicht kennen. Da befahl der König von Assur, lasst einen der Priester, die ihr von dort gefangen weggeführt habt, dorthin zurückgehen, dass er hingeht und dort wohnt. Und er lehre sie die Verehrung des Gottes des Landes. Da kam einer der Priester, die man aus Samaria gefangen weggeführt hatte, und wohnte in Bethel und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Doch machten sie sich Nation für Nation ihre eigenen Götter und stellten sie in die Höhenhäuser, die die Samaritaner, Nation für Nation in ihren Städten gemacht hatten, in denen sie wohnten. Und die Leute von Babel machten Sukkot, Benot, die Leute von Kuta machten Nergal, die Leute von Hamat machten Ashima, die Aviter machten Nibhas und Tapak, die Sephaviter verbrannten ihre Söhne im Feuer, dem Adramelech und dem Anamelech, den Göttern von Sephavaim, das sind Zungenbrecher. Doch fürchteten sie auch den Herrn und machten sich aus ihrer Gesamtheit Höhenpriester, die für sie in den Höhenhäusern opferten. So fürchteten sie den Herrn und dienten zugleich ihren Göttern, entsprechend dem Brauch der Nationen, aus denen man sie gefangen weggeführt hatte. Also Entstehung der Samariter, das war so ein Mischvolk von diesen heidnischen Völkern aus dem Osten und denen, die von Israel übrig geblieben sind. Das ist ein guter Hintergrund für das Neue Testament. Das Nordreich Israel ist zerstört. Die letzten Kapitel 18 bis 25, gibt uns die Geschichte vom übrig gebliebenen Reich, dem Südreich Juda, wieder. Das wird noch weitere 136 Jahre bestehen nach dem Fall von Israel. Und von den 8 Königen, die während dieser Zeit herrschen, sind nur 2 gut. Der Hiskia und der Josia. Gab es 2 Erweckungen unter diesen Königen. Die Erweckungen waren leider, oder die Reformen waren leider nur sehr kurzlebig, weil schon ihre Söhne wieder sich davon abgewandt haben. Kapitel 18, Vers 1. Der erste, der Hiskia. Und es geschah im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sicharjas. Und er tat, was recht war, in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenem Tag hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Das heißt, was Brosernes. Leute tendieren dazu, Dinge anzubeten. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben, unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Und er hing dem Herrn an, er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen. Und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm. In allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. Und er empörte sich gegen den König von Assur und diente ihm nicht mehr. Er schlug die Philister bis nach Gaza und dessen Gebiet vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. Hiskia war ein Mann des Wortes Gottes. Und während seiner Zeit sind auch viele Schriften, viele der Bücher gesammelt worden und zusammengebracht worden. Er hat auch diesen Götzendienst beseitigt. Es wird uns auch berichtet, oder wir wissen aus der Geschichte, dass er diesen Tunnel zum Teich Siloam in Jerusalem gebaut hat, um frisches Quellwasser von der Quelle Gihon außerhalb von Jerusalem nach Jerusalem hineinzubringen, für den Fall einer Belagerung. Man hat eine Inschrift gefunden in diesem Tunnel, die berichtet, dass das unter Hiskia passiert ist. Eine gute Reform unter diesem König war ein guter König. Und der Prophet Jesaja und der Prophet Micha, die sind ihm da zur Seite gestanden, bin ich mir sicher. Die waren unter seiner Zeit. Vers 9. Und es geschah im vierten Jahr des Königs Hiskia, das war das siebte Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da zog Salmanasser, der König von Assur, gegen Samaria herauf und belagerte es. Wir kriegen jetzt nochmal die Zusammenfassung vom Fall Israels. Und am Ende von 3 Jahren nahm er es ein. Im sechsten Jahr Hiskias, das war das neunte Jahr Hoscheas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen. Und der König von Assur führte Israel gefangen nach Assur fort und ließ sie in Halach bleiben, am Habor, am Strom Gosans und in den Städten Mediens, weil sie auf die Stimme des Herrn ihres Gottes nicht gehört und seinen Bund übertreten hatten, nämlich alles, was Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Sie haben nicht aufgehört und nicht danach getan. Nochmal die Zusammenfassung. Und es ist wirklich erstaunlich, dass das Südreich, das Reich Juda, trotzdem nicht umgekehrt ist, obwohl sie diese Warnung hatten. Obwohl sie die Konsequenzen gesehen haben, im Nordreich Israel. Und die Propheten haben sie gewarnt und haben gesagt, dasselbe wird mit euch passieren, wenn ihr nicht umkehrt. Aber sie hatten harte Herzen. Assur hat auch Jerusalem belagert, wie gesagt, der Hiskia hat sich empört gegen die Assyrer. Sie belagern dann Jerusalem und der Herr rettet sie. Der Herr erschlägt 185.000 Mann von den Assyrern, die vor Jerusalem lagern. Aber leider nach Hiskia schon sein Sohn, der Manasse, macht alle Reformen wieder rückgängig. Manasse war der böseste König von Juda, vom Südreich. Und er hat leider auch am längsten regiert, über 50 Jahre. Und war ein scharfer Kontrast zu seinem Vater. Kapitel 21, Vers 1. 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hephzibah. Ist ein schöner Name für eine Tochter, hm? Hittiba. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräuel der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia vernichtet hatte, und errichtete Altäre für den Baal und machte eine Aschera, wie sie Ahab, der König von Israel, gemacht hatte. Und er warf sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen. Und er baute Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hat, in Jerusalem will ich meinen Namen niederlegen. Sie haben sogar im Tempel Götzenbilder aufgestellt. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen, hat seinen Sohn geopfert und trieb Zauberei und Beschwörung und ließ sich mit Totengeistern und Wahrsagegeistern ein. Okkultismus. Er tat vieles, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Auch sein Sohn, der Amon, war böse. Und dann sehen wir den letzten Hoffnungsschimmer von Juda, und das war der König Josia. Kapitel 22, Vers 1. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, die Tochter Adajas aus Boskath. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Lässt den Tempel renovieren, und dabei wird ein Buch des Gesetzes gefunden. Vers 8. Der Hohepriester Hilkia sagte zu Schafan, dem Schreiber, ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schafan und er las es. Und der Schreiber Schafan kam zum König und brachte dem König Nachricht und sagte, deine Knechte haben das Geld, das ich im Haus vorfand, ausgeschüttet und es in die Hand der Werksführer gegeben, die im Haus des Herrn eingesetzt waren. Und der Schreiber Schafan berichtete dem König weiter, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las es dem König vor, und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Traurig, wir sehen den verkommenen Zustand des Volkes. Nicht mal die Priester oder der König wissen, wo das Buch des Gesetzes ist, und offensichtlich kennen sie es auch nicht. Der König befiehlt dann dem Priester und den anderen, sagt, geht hin, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda, wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches, Vers 13. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat, dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach allem zu tun, was unseretwegen aufgeschrieben ist. Und die gehen zur Prophetin Hulda, und sie sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen und über seine Bewohner. Alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat. Im Gesetz gab es den Segen und den Fluch. Wenn sie das Gesetz halten, hat der Herr gesagt, werden sie für immer im verheißenen Land sein, und der Herr wird sie segnen und sie zu einem Licht machen für alle Nationen. Aber wenn das Volk Israel abfällt vom Herrn, dann kommt der Fluch und sie werden zerstreut werden in alle Nationen. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, um mich zum Zorn zu reizen mit all dem Machwerk ihrer Hände, so wird mein Zorn sich gegen diesen Ort entzünden und wird nicht erlöschen. Zu dem König von Juda aber, der euch gesagt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte, die du gehört hast, betrifft, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du es hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Bewohner geredet habe. Darum habe ich es gehört. Und er sagt ihm, ich werde es nicht in deinen Tagen bringen, sondern erst nach dir. Reformen unter Josia, die letzte Erweckung. Er hat die Götzen entfernt, lässt das Passafest feiern. Kapitel 23, Vers 25. Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herz und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Doch kehrte sich der Herr nicht ab von der großen Glut seines Zornes, mit der sein Zorn gegen Juda entbrannt war, wegen all der Kränkungen, mit denen Manasse ihn gekränkt hatte. So hatte der Herr gesagt: Auch Juda will ich von meinem Angesicht entfernen, wie ich Israel entfernt habe, und ich will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt habe, Jerusalem und das Haus, in dem ich gesagt habe, mein Name soll dort sein. Der König hat es ernst gemeint, ist wirklich mit ganzem Herzen zu Gott umgekehrt, aber das Volk ist ihm nicht nachgefolgt. Es war nur kurzfristig. Die Vormachtstellung von Assur wird jetzt immer schwächer und immer schwächer. Und Ägypten, das Reich im Süden, wird wieder stärker. Vers 29. In seinen Tagen zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, gegen den König von Assur hinauf an den Strom Euphrat. Also Krieg zwischen den Ägyptern und den Assyrern. Und der König Josia zog ihm entgegen, aber Necho tötete ihn bei Megiddo, als er ihn sah. Das war ein Problem, was Israel oft hatte. Israel lag genau dazwischen, zwischen diesen Weltmächten. Alle wichtigen Straßenverbindungen von Norden nach Süden und auch von Osten nach Westen sind über das Gebiet von Israel gelaufen. Auf den zweiten Karten hier ist das eingezeichnet, das, was man den fruchtbaren Halbmond nennt, wo sich diese ganze Urgeschichte abgespielt hat. Das war entlang dieser Flüsse. Dazwischen gab es sehr viel Wüste, wie wir wissen, im Nahen Osten, aber in diesen Gebieten um diese Flüsse herum, das war fruchtbar. Und da haben auch diese Völker gewohnt und sind auch diese Straßen natürlich gegangen. Und klar, wenn immer die Ägypter im Süden Krieg führten mit den Assyrern oder den Babyloniern, da sind sie dann nach Norden marschiert, durch Israel durch. Und die waren immer dazwischen und hatten die Wahl, okay, stellen wir uns denen entgegen oder nicht. Und naja, der Josia hat den Fehler gemacht, hat gesagt, wir ziehen den Ägyptern entgegen, wir lassen sie nicht durch unser Gebiet ziehen. Und er ist gefallen in diesem Kampf. Nach ihm wird der Joahas, das war der dritte Sohn von Jesia König. Vers 31 hier im Kapitel 23. 23 Jahre war Joahas alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jirmelas aus Libna. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was seine Väter getan haben. Also schon sein Sohn fällt wieder ab. Der Pharao Necho setzt ihn in Ribla im Land Hamat gefangen, sodass er nicht mehr König über Jerusalem war. Pharao beherrscht jetzt das Land, die Ägypter, und er führt den König Joahas gefangen weg. Sein Sohn wird dann der Joachim. Diese letzten 23 Jahre in der Geschichte Judas, die nach dem Tod von Josia, ist eine Zeit der Abhängigkeit, wo das Südreich Juda immer abhängig war, entweder von den Ägyptern oder später dann von den Babyloniern. Die assyrische Vormachtstellung wird dann von den Babyloniern abgelöst. Die haben gegen Assur rebelliert und unter Nabopolassar und seinem Sohn Nebukadnezar haben sie circa 70 Jahre lang die Weltherrschaft oder die Herrschaft über diese damalige Welt, über dieses Gebiet erlangt. Und er zieht gegen Ägypten wieder nach Süden, dem Pharao Necho in den Krieg. Bei der Schlacht bei Karkemisch, eine bekannte Schlacht, wird er besiegt. Und der Joachim, der neue König von Israel, unterwirft sich gleich dem Nebukadnezar. Das war der Sohn von den Nabopolassar. Polossa und war gleichzeitig sein Feldherr, sein General. Kapitel 24, Vers 1. Sind gleich fertig. Ist nur interessant, die Geschichte dann nachzufolgen. In seinen Tagen zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf, und Joachim war 3 Jahre sein Knecht, und er wandte sich wieder ab und empörte sich gegen ihn. Dieser Feldzug von Nebukadnezar gegen Ägypten wird unterbrochen durch den Tod seines Vaters. Und er muss zurück nach Babel gehen, um dort die Nachfolge zu regeln. Er war eh schon so quasi sein Co-Regent und sein General, aber muss wieder zurück. Und das ist der Zeitpunkt, da nimmt er einige Gefangene mit sich zurück. Und das ist die erste Wegführung von Juden nach Babel. Unter dieser ersten Gruppe, eine kleine Gruppe, ist auch der Daniel dabei. Er nimmt einige vornehme junge Männer mit, die er dann auf seinem Hof in Babel dort erzieht. Im Jahr 602 vor Christus rebelliert der Joachim. Der Nebukadnezar war zu Hause beschäftigt und der Joachim, der König von Juda, rebelliert gegen ihn. Er stirbt dann. Viele glauben, er ist hingerichtet worden. Und sein Sohn Joachim folgt ihm nach und er ist nur 3 Monate lang König. 598 rebelliert dann auch der König von Tyrus gegen die Babylonier. Und da reicht es dem Nebukadnezar dann und er kommt mit seinem ganzen Heer, um diese Rebellioner niederzuwerfen. Kapitel 24, Vers 8. Im 5. Monat, am 7. des Monats, das war der 19., das 19. Jahr des Königs Nebukadnezar, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der Knecht des Königs von Babel, nach Jerusalem. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser Jerusalems. Und jedes große Haus verbrannte er mit Feuer. Ah, Schwachsinn, ich bin meiner Zeit voraus. Ich bin im Kapitel 25. Das ist schon die dritte Wegführung da. Es sind im Kapitel 24, Vers 18. Da ist jetzt der Zedekia. 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde. Und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Bla bla bla. Und er tat was Böses bei den Augen des Herrn, nach allem, was Joachim getan hatte. Denn wegen des Zornes des Herrn kam es in Jerusalem und in Juda dahin, dass es sich von seinem Angesicht verwarf. Und Zedekia empörte sich gegen den König von Babel. Das war jetzt der letzte König von Juda. Vorher hat der Joachim, der Neffe von Joachim, und unter seiner Zeit kommt der Nebukadnezar schon mal nach Jerusalem, belagert es. Und der Joachim unterwirft sich dann aber unter dem König von Babel. Das habe ich vorher ausgelassen. Er unterwirft sich dem König, geht hinaus. Und der Nebukadnezar führt dann viele Hofbeamte, den Joachim selbst, den König, mit seiner Familie, seiner Mutter und den Obersten gefangen weg, gemeinsam mit vielen Schätzen. Das war die zweite Wegführung von Jerusalem. Mit denen ist auch der Prophet Hesekiel weggeführt worden, der dann später in der Verbannung das Wort des Herrn zu den verbannten Juden spricht. Und dann wird der Zedekia König. Jetzt sind wir hier. Der Zedekia war der 4. Sohn von Josia. Leider waren alle seine Söhne böse. Sieht nicht immer, sind die Kinder, geraten die Kinder den Eltern nach. Hatte wirklich einen schlechten Beginn. Ein Bruder war nach Ägypten verschleppt, der andere wahrscheinlich hingerichtet von den Babyloniern und der andere Bruder war verschleppt. Der Joachim, der vorher im König war, oder sein Neffe war verschleppt nach Babylonien. Er trifft dann einen Geheimbund mit den Ägyptern gegen die Babylonier, gegen die Unterdrücker. Und 589 bricht er mit Babylon. Und es kommt zur Belagerung nochmals von Jerusalem. Und es waren furchtbare Zustände. Hunger und Seuchen und wir lesen in den Propheten, dass die Eltern sogar ihre Kinder gegessen haben, weil es nichts mehr zu essen gab. Der König Nebukadnezar wird dann noch kurzfristig abgelenkt von den Ägyptern und er hebt die Belagerung auf, zieht den Ägyptern entgegen, kommt aber dann wieder zurück. Und dann im Kapitel 25, was ich hier irrtümlich gelesen habe, kommt es zur letztendlichen Zerstörung und Wegführung von Jerusalem. Es geschah im 9. Jahr seiner Regierung, im 10. Monat, am 10. des Monats, da kam Nebukadnezar, der König von Babel, er und sein ganzes Heer gegen Jerusalem und belagerte es. Und sie bauten Belagerungstürme gegen es ringsumher. So kam die Stadt in Belagerung bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia. Am 9. des 4. Monats, als der Hunger in der Stadt überhand genommen hatte und kein Brot mehr da war für das Volk des Landes, da wurde die Stadtmauer aufgebrochen und alle Kriegsleute flohen nachts auf dem Weg durch das Tor. Interessanterweise gibt der Herr genau an dem Tag dem Propheten Hesekiel, der schon in Babylonien ist, eine Prophetie darüber. Sagt ihm, dass das passiert. Es ist interessant, wenn wir da die Beschreibung, wann das stattgefunden hat, nachlesen. Das war wirklich am selben Tag. Der Herr zeigt dem Hesekiel in Babylonien, was zu Hause in Jerusalem passiert. Also der König Zedekia flieht mit seiner Familie. Er wird aber aufgegriffen, wird verfolgt, wird aufgegriffen. Seine Familie wird umgebracht vor seinen Augen, ihm selbst werden seine Augen ausgestochen und er wird gefesselt nach Babylonien gebracht. Und dann kommt die Stelle, die ich vorhin gelesen habe. Der Oberste der Leibwache kommt und verbrennt den Tempel, verbrennt den Palast, verbrennt die Häuser, die Stadtmauer von Jerusalem wird niedergerissen. Und Jerusalem wird in die Verbannung geführt. Das ist die dritte Wegführung und das Ende vom Südreich. Ganz zum Schluss lesen wir noch, dass das Volk, was übrig geblieben ist, nach einer Revolte nach Ägypten flüchtet. Und dann der Prophet Jeremia beschreibt das Schicksal des Volkes dort. Wie Jeremia prophezeit war, war Juda dann 70 Jahre lang in der Gefangenschaft in Babylonien. Der Grund war auch, weil sie nicht Gott nachgefolgt sind, weil sie nicht seine Gebote gehalten haben. Gottes ganzes Zureden durch die Propheten, seine Züchtigung hat nichts geholfen, nichts bewirkt. Sie haben so lange rebelliert, bis keine andere Heilung mehr möglich war. Und Gott greift zu diesen drastischen Mitteln und führt sie 70 Jahre lang in die Verbannung. Aber Gott hat sie nicht allein gelassen dort. Das war eine Zeit der Reinigung. Gott hat ihnen dort Propheten geschickt, den Daniel und den Hesekiel, der in ihrer Mitte gewirkt hat, sie ermutigt hat, sie gelehrt hat. Und es hat gewirkt. Nachdem die Israeliten dann zurückgekommen sind nach 70 Jahren, wie Jeremia das prophezeit hatte, haben sie nie wieder Götzendienst betrieben. Das Volk Israel war das, oder ist vielleicht das stärkste monotheistische Volk in der Geschichte. Noch heute. Und es ist ein Wunder. Sie haben ihre Identität als Nation bewahrt. Und das bis zum heutigen Tag, obwohl sie in die ganze Welt verstreut waren. Und so handelt Gott auch mit uns. Wenn wir ihm beständig widerstehen, wird er uns züchtigen, wie ein Vater seine Kinder züchtigt. Aber er wird uns auch nie fallen lassen. Er wird seinen guten Plan in unserem Leben vollbringen. Selbst wenn Menschen versagen, Gott versagt nie. Gott führt seine guten Pläne aus. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du auf dem Thron sitzt in unserem Leben. Und Vater, wir bitten dich, dass wir lernen von dieser Geschichte Israels, dass wir Menschen sind, die verfügbar sind, Herr, die leicht lernen, die nicht erst gezüchtigt werden müssen, bevor sie umkehren. Ich bitte dich, Herr, dass wir eine Vision von dir haben, wie der Elisa das hatte. Dass wir in deiner Gegenwart leben, in diesem Bewusstsein, dass du da bist. Und Herr, das ist ermutigend, weil wir deine Natur kennen. Wir sehen das sogar in diesem tiefsten Punkt in der Geschichte Israels, wo du zu so drastischen Mitteln greifen musstest. Du hast sie noch immer geliebt und dein Plan war gut. Und das ist nur getan, um sie zu segnen und wieder zurückzubringen. Ich bitte dich, Herr, lass du uns immer auf dich schauen. Herr, wenn du mit uns bist, wer kann gegen uns sein? Das ist unsere Zuversicht und auf dich vertrauen wir, Herr. In Jesu Namen. Amen.